Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, in der uns Gottes Zorn über das Volk Israel gezeigt wird. Das Volk hatte den Bund Gottes gebrochen, hatte sich ein goldenes Stierbild gemacht und hat es angebetet. Nun, was sagt Gott dazu? Zweiten Mose 32. Zweiten Mose 32. Vers 7 bis 14. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt. Sie sind schnell von dem Wege getreten, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die du aus Ägyptenland geführt hast. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vertilge, so will ich dich zum großen Volke machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, dass du mit großer Kraft und starker Hand hast aus Ägyptenland geführt? Warum sollen die Ägypter sagen und sprechen, er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie erwürgte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich von dem Grimm deines Zorns und lass dich gereuen des Übels über dein Volk. Gedenke an deine Diener Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und alles Land, das ich verheißen habe, will ich eurem Samen geben, und sie sollen's besitzen ewiglich. Also gereute den Herrn das Übel, das er drohte seinem Volk zu tun. Vers 30. Im gleichen Kapitel. Des Morgens sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich goldene Götter gemacht. Nun vergib ihnen ihre Sünde, wo nicht, so tilge mich auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Was? Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, dahin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, ich werde ihre Sünde wohl heimsuchen, wenn meine Zeit kommt, heimzusuchen. Also strafte der Herr das Volk, dass sie das Kalb hatten gemacht, welches Aaron gemacht hatte. Diese Geschichte zeigt uns, was Hohepriester heißt. Lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vertilge. Gott holt aus zum Gericht. Und da fällt ihm der Mose in den ausgereckten Gerichtsarm und sagt, Herr, das kannst du nicht und das darfst du nicht. Schon um der Ägypter willen nicht, schon um der Heiden willen nicht. Und wenn du das tust, dann tilge mich auch aus deinem Buch. Das ist Hohepriestertum. Für das Volk eintreten und Gott versöhnen. Ein wunderbares Kapitel. Er steht mit seiner Person zwischen Gott und dem Volk. Das ist das Bild des Hohepriesters im Alten Testament. Wir müssen wissen, als Bibelchristen. Es gibt im Alten Testament zwei Linien von Priestertum. Hebräer 7, Vers 11, die haben wir nicht gelesen. Wer möchte es lesen? So, hier steht also, dass es zweierlei Priestertum gab im Alten Testament. Ursprünglich war die priesterliche Würde mit der königlichen vereinigt, König und Priester. Der Priesterkönig Melchisedek ehrte Abraham nach seinem Sieg mit einem Mahl. Das lesen wir 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. Das müssen wir wissen als Bibelchristen. 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, also von Jerusalem, trug Brot und Wein hervor und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn, den Abraham, und sprach, gesegnet seist du, Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. Abraham anerkannte den König Priester Melchisedek, indem er ihm den Zehnten gab. Er segnete ihn. Bestätigt wird das noch in Psalm 110, Vers 4. Psalm 110, Vers 4. Das dürft ihr lesen. So, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist das eine Priestertum im Alten Testament. Und nun das andere, das aaronische Priestertum. Das finden wir in 2. Mose 28. 2. Mose 28. Lasst euch nicht verdrießen, aufzuschlagen. Wir dürfen das in unserer Bibel einmal lesen. 2. Mose 28. Den Vers 1 und den Vers 29. Vielleicht noch den zweiten Vers nebenbei. So, herrliche Kleider machen. Und jetzt Vers 29. So, das ist also der hohe Priester, der ins Allerheiligste geht und der auf seiner Brust ein Namensschild. Die Namen seines Volkes. Ein wunderbares Bild für den Hohepriester. Moses Bruder Aaron wurde als Priester geweiht. In Israel galt in der Regel das aaronische Hohepriestertum. Der Hohepriester nach der Ordnung Aarons war ein fehlbarer Mann. Dazu müssen wir zurückgehen auf Hebräer 5. Hebräer 5, Vers 3. Denn Aaron schwere Sünde mit dem goldenen Kalb war eben doch da. Darum muss er auch gleich wie für das Volk, also auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Der hohe Priester musste zuerst für sich selbst Vergebung haben. Und dann konnte er ins Allerheiligste gehen. Das ist der Hohepriester im Alten Testament. Unser Hohepriester im Neuen Testament kennt Christus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, Priester und König. So ist Jesus Christus im Alten Testament abgeschattet. Er hat seine Wurzeln also im Alten Testament. Noch eins müssen Bibelchristen behalten und beachten. Wenn Gott der Allmächtige ein neues Zeitalter beginnt, dann wirft er das Alte nicht weg, sondern er knüpft an den Alten. So ist Gott. Und wir werfen es weg, was alt ist. Und Gott knüpft daran an. Hohepriester, sein Auftrag ist, das Volk mit Gott zu versöhnen. Und der Brief der Hebräer im Neuen Testament zeichnet uns den Herrn Jesus ganz besonders als Hohepriester. Hebräer 2, Vers 17. Bitte lesen.
Daher musste er in allen seinen Reden gleich werden, damit er barmherzig werde und ein treuer Hohepriester
vor Gott.
Die Sünden des Volkes.
Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Das ist unser Hohepriester im Neuen Testament, Hebräer 4, Vers 15, das hat man also hinübergenommen in das 5. Kapitel. So. Wunderbar. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden haben. Im Alten Testament, da ging der Hohepriester einmal im Jahr mit Opferblut hinein ins Allerheiligste am großen Versöhnungstag, um die Sünden des Volkes zu versöhnen. 3. Mose 16, Vers 2, können wir das lesen? Sondern so, mal bis hierher. Da ist also die Beschreibung in diesem Abschnitt, dass er einmal im Jahr, nicht immer, sondern nur einmal im Jahr hineingeht. Und nun schreibt der Hebräerbrief. Aber er musste auch für seine eigenen Sünden. Der Hohepriester nach der Ordnung Aarons war ein sündiger Mensch. Aaron hat mitgesündigt beim goldenen Kalb. War eine schwere Sünde. So sagt der Mose Gott gegenüber, mein Volk hat eine schwere Sünde getan. Und da war der Aaron beteiligt. Darum das große Verlangen nach dem Hohepriester, der da heilig, unschuldig und unbefleckt wäre. Auch musste er ein Hohepriester sein, der unvergänglich ist. Von Aaron bis Zacharias lässt einer den anderen ab. Keiner bleibt. Hebräer 7, Vers 23. Und jener sind viele, die Priester wurden, darum, dass sie der Tod nicht bleiben ließ. Dieser aber hat darum, dass er ewiglich bleibt, ein unvergängliches Priestertum. So viel also über die Wurzeln im Alten Testament. Und nun sagt uns unser Text, wir haben einen solchen Hohepriester, der ewiglich bleibt. Ich möchte noch über dreierlei reden nach dieser Einleitung. Erstens von der Größe des Hohepriesters Jesus. Zweitens von der Frucht seines Sieges. Als das Erste von der Größe des Hohepriesters Jesus. Zweitens von der Frucht seines Sieges. Und drittens von der Aufforderung an uns. Ist eine ganz breite Streuung bis zur Aufforderung an uns. Was kommt aus dem Hohepriestertum Jesu für uns? Das soll das Dritte sein. Zuerst einmal von der Größe des Hohepriesters. Das, was der Hohepriester im Alten Testament schattenhaft getan hat, das tat Christus, der Hohepriester, ein für allemal, vollkommen, ewiglich, unvergänglich. Vers 24 haben wir das gelesen. Dieser aber hat darum, dass er ewiglich bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Ewig und unvergänglich. Das ist die Größe unseres Hohepriesters heute. Er ist ein bleibender Hohepriester. Da heißt es, wir haben. Jesus ist ein vollkommener Hohepriester. Das haben wir gelesen, Kapitel 2, Vers 17, Kapitel 3, Vers 1 im Hebräerbrief. Da hat der Apostel vom hohen Priester gesprochen, ohne näher zu beschreiben, was er damit meint. Jetzt entfaltet er in kurzen, machtvollen Sätzen diese Aussage in Kapitel 5. Hebräer 5, Vers 1 bis 10. Denn ein jeglicher hoher Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf dass er opfere Gaben und Opfer für die Sünden. der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, dieweil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Darum muss er auch gleich wie für das Volk, also auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott, gleich wie Aaron. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hohe Priester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeugt. Wie er auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110, Vers 4. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen. Und ist auch erhört worden, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Machtvolle Sätze. Denn wir haben einen großen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat. Wir haben, darin kommt die ganze Erkenntnis und Gewissheit des Apostels zum Ausdruck. Das ist ein echtes Kennzeichen lebendigen Glaubens. Kinder Gottes sind nicht nur im Werden, sondern im Haben. Haltet es fest, unerschütterlich fest, wir haben. Damit sich das uns recht einprägt, müssen wir Bibelstellen aufschlagen. Epheser 1, Vers 7. Epheserbrief. Den müssen wir suchen. Epheser 1, Vers 7. An welchem wir haben. Was haben wir? Erlösung durch sein Blut. Wir haben Vergebung der Sünden. Haben wir. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Also nicht bloß einmal vergeben, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Dann in Römer Kapitel 5, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 7, stimmt nicht ganz der Vers. ein Druckfehler. Wir haben Frieden mit Gott. Was ist das? Vers 1. Wir haben 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Fürsprecher, hoher Priester. Gell, das ist doch wunderbar, was wir alles haben. Darauf wird nun unser Blick gelenkt. Hoher Priester, größer als Aaron. In allem uns gleich, nur in einem unterscheidet er sich, doch ohne Sünde. Sein Hohepriestertum ist eine Kette mit zwei Enden. Eines reicht bis zum Thron Gottes, ein Ende dieser Kette, und das andere bis in den Erdenstaub, bis zu dir. Mir. Wunderbare Kette. Als Anwalt Gottes, der uns vertritt und für uns bittet. Wie ruhig macht uns das? Wir haben ihn am Thron Gottes, der an uns denkt, wenn niemand an uns denkt. Aber er denkt an uns und segnet uns. Er ist ein ewiger Hohepriester zu versöhnen. Von Aaron bis Zacharias löst einer den anderen ab und keiner bleibt. Christus ist ein bleibender Hohepriester. Unser Hohepriester ist ohne Sünde, ohne Fehler, ein Hohepriester, der mit seinem eigenen Blut hineingegangen ist in das Allerheiligste. Die ganze Größe des Hohepriesters, dass er selbst vom Vater in sein Amt eingesetzt wurde, haben wir ja gelesen, in Vers 5 in unserem Text im Hebräerbrief. Christus nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er gen Himmel gefahren ist, dass er die Himmel durchschritten hat, dass er sich auf den Thron der Herrlichkeit gesetzt hat. Ein Blick auf unsere Berufung, dass wir sollen Könige und Priester sein vor Gott. Komme ich nachher noch einmal drauf. Er ist ein barmherziger hoher Priester. Versucht allenthalben gleich wie Gott weiß Bescheid. Er kann alles verstehen. Das heißt, alles vergeben. Dieses Wort trifft auf niemand so sehr zu als auf Gott. Der versucht ist allenthalben gleich wie wir. Da wird erzählt, eines Tages fand ein Familienvater seine Tochter zu Hause weinend vor dem Radio sitzen. Es stellte sich heraus, weshalb sie weinte. Die letzte Meldung im Radio lautete: japanische Panzer sind in Kanton eingedrungen. Die Nachricht hatte das Herz der Tochter so getroffen, deshalb der Schmerzausbruch. Was war denn los mit dieser Tochter? Sie war in Kanton geboren. Sie ist in Kanton in die Schule gegangen. Sie hatte Freunde in Kanton. Und jetzt diese Nachricht, dass japanische Panzer nach Kanton eingedrungen sind. Das hat sie mit Schmerz empfunden. Sie fing an zu weinen. Manche werden das bedauert haben, die das gehört haben am Radio. Und dieses Mädchen hat's gepackt, der Schmerz gepackt. Es war mehr als Bedauern. Warum? Weil sie dort gelebt hat. Weil sie Freunde hat. Unser hoher Priester kann mitfühlen, weil er auf dieser Erde gelebt hat. Er kennt jeden Bereich. Ich kenne ihn. Ich bin dort gewesen. Er ist nicht ein Gott, der unfähig ist zu verstehen, wenn wir Trauriges, Schmerzliches zu berichten haben. Wenn wir keinen Ausweg sehen, versucht allenthalben, er hat 33 Jahre unser Fleisch und Blut getragen. Er weiß aus Erfahrung um die Macht der Versuchung, wie sie über ihn kam mit ganzer Wucht in der Wüste, in Gethsemane, am Kreuz. Er weiß, wie Versuchung ist. Er ist barmherzig. Er weiß, wie Schmerz ist. Er ist barmherzig. Er weiß, wie Anfechtung ist. Er weiß, wie Sterben ist. Er weiß, wie Not ist. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit Tränen geopfert, haben wir gelesen in Vers 7, Kapitel 5, Vers 7. Er kennt den Feind, die Macht der Sünde. Er kennt den Reiz zur Sünde. Als er Hunger hatte, sagte der Versucher: Sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Kannst du gut. Er hatte Mitleid mit Jerusalem. Er weint. Er hat Mitleid mit dem Volk. Es jammerte ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte Mitleid mit den Schwestern des Lazarus, des Verstorbenen. Es gingen ihm die Augen über. Er hatte Mitleid mit der Witwe zu Nain. Weib, weine nicht. und er hat alle Macht in seinen Händen, uns zu helfen. Bei ihm ist unsere Sache in den besten Händen. Darf ich eine Zwischenfrage erlauben? Ist dieser hohe Priester auch dein Fürsprecher? Haben wir ihm schon gehuldigt, angebetet? Haben wir ihn in Anspruch genommen? Bis in Tod und Grab. Unser Hohepriester. Nach dem Tod eines Missionars auf Formosa fand man ein Schreiben mit folgendem Inhalt: Heute an meinem 16. Geburtstag übergebe ich mich dir in vollem Ernst. Ich gelobe dir alles, was ich habe und bin, zu deiner Ehre anzuwenden. Ich übergebe dir die Leitung und sage bedingungslos: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dieses Schriftstück des Missionars hat er an jedem von seinen Geburtstagen bis zum 85. Geburtstag unterschrieben. Und als er verheiratet war, hat auch seine Frau mit unterschrieben an jedem Geburtstag. Das Bekenntnis zu seinem ewigen Hohepriester. Liebe Geschwister, sollte ich ihm nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab. Machet's bitte schriftlich. Wenn ihr es nicht glauben könnt, macht es schriftlich. Aber nun geschieht auch das Unfassliche, die Menschen versuchen es ohne Hohepriester. Man will sich selber veredeln, aus eigener Kraft selig werden. Wo mir Menschen immer wieder gesagt haben, ich bemühe mich, recht und christlich zu leben, und mehr kann man ja nicht verlangen. Und sie schaffen es eben nicht. Sie bleiben gequält und friedelos, christlich und recht zu leben und keinen persönlichen Heiland haben. Ohne Christi Priestertum kann man nicht zum Vater kommen. Gott hat nur sein Eigentum jederzeit noch angenommen. Und durch Christus nur allein gehen wir in das Heilige ein. Die Frucht seines Sieges. Wenn es für uns keinen anderen Weg gibt als den Hohepriester Jesus, dann wollen wir auch die Aufforderung hören in Hebräer 4, Vers 15. Und jetzt sind wir im Besonderen dran. Hebräer 4, Vers 15. Und der 16. darum. So, lasset uns hinzutreten. Wenn ich je und dann einmal auf meinen Reisen einen Besuch machen musste in einem Betrieb, in einer Fabrik, dann kam ich öfter an Türen, da stand Unbefugte haben keinen Zutritt. Und da wusste ich dann immer nicht, bin ich jetzt befugt oder nicht. Darf ich jetzt da nein oder darf ich nicht nein? Bei dem Gnadenstuhl Jesu steht nie Unbefugte haben keinen Zutritt. Lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit. Der Hebräerbrief fordert uns auf, bei dem Herrn aller Herren ganz nahe zu treten. Nicht zum Gerichtsstuhl, sondern zum Gnadenstuhl. Ich habe Gläubige getroffen, die haben nur einen Gerichtsstuhl, aber keinen Gnadenstuhl. Da geht's immer durch Gericht. Wir sollen mit Freimut kommen. Sein Thron ist ein Gnadenthron. Unser Herr hat ein offenes Ohr, eine machtvolle Hand. Er hat ein warmes Herz. Und was empfangen wir an dem Gnadenstuhl? Wenn wir hinzutreten, was empfangen wir? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Ich sage jetzt, Warmherzigkeit, Begnadigung vom Strafurteil, sowohl der Gesamtschuld als der täglichen Schuld. Was empfangen wir? Völlige Glaubensgewissheit. Die Glaubensgewissheit ist entscheidend. Ohne Frieden geht's in die Verzweiflung. Der hohe Priester Jesus, ein barmherziger Heiler, Gnade und Liebe, Glaubensgewissheit, kommet her, zu mir alle. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das wird Gnade finden. An diesem Gnadenthron werden wir nicht nur zugelassen, sondern da finden wir Hilfe in der Not und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Zählet's nur her, was wir da alles empfangen an dem Gnadenstuhl. Hilfe, wenn Petrus gefangen zwischen Soldaten liegt, gefesselt mit Ketten. Hilfe, wenn Paulus Schiffbruch erleidet, vor der Insel Malta. Hilfe, wenn Martin Luther von Feinden umgeben war. Noch mehr, bei ihm tun wir keine Fehlbitte. Noch mehr, in seinen Händen haben wir volle Bewahrung. Noch mehr, er hat das Lösegeld bezahlt für mich, für die ganze Welt. Noch mehr Hilfe wird uns zuteil in der letzten Not. Das heißt Gnade finden. wenn uns Hilfe not ist. Ich war nach einem Vortrag eingeladen, noch zu einer Tasse Tee, bei einer Familie, die ein neues Haus gebaut hatte. Sie haben mir das Haus gezeigt. Und da habe ich gefragt, wie teuer kommt jetzt so ein Haus? Und da hat der Hausvater seinen Leitsordner geholt. Und da hat er Rechnungen drin. Auf dem Leitsordner stand Bauschulden. Dann hat er gesagt, das hat so viel gekostet, das hat so viel gekostet, das hat so viel gekostet und insgesamt. Dann macht er seine Deckel zu und dann schaut er mich an und sagt, alles quittiert. Alles quittiert. Und da ging eine Strahle über sein Gesicht. Beim Heimfahren in meinem Auto habe ich das Wort nicht losbekommen. Alles quittiert. Wunderbar. Daran hängt Zeit und Ewigkeit, dass wir, wenn wir in die Ewigkeit kommen, wissen dürfen, ist alles quittiert. Die Handschrift ist zerrissen. Die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich wissen lassen, dass er mich frei gemacht. Hoher Priester, Jesus. Zum Schluss noch eine Aufforderung an uns. Der Hebräerbrief sagt so, lasset uns halten an dem Bekenntnis. Also demnach ist jemand da, der uns das nehmen will. Was ich festhalten muss, da ist doch jemand da, der mir das nehmen will. Lasset uns festhalten. Diesem Bekenntnis. Ist dieser hohe Priester unser persönlicher Herr und König? Ist er uns alles? Haben wir diesen Herrn schon bekennt, dass wir ihm gehören? Mit Wort und Wandel. Herr, ich gehöre dir. Das ist wunderbar, wenn eine Menschenseele sagen kann, der Heiland weiß alles von mir. Alles. Ich muss nichts mehr verschönern. Nichts mehr. Haben wir diesen Herrn schon bekennt? Das Bekenntnis von dem herrlichen Hohepriester und König mit Dank und Anbetung und Lobpreis. B. Noch eine Aufforderung. Lasset uns aufeinander achten, ob die auch einen Fehler macht und ob der auch einen Fehler macht. So drauf achten, oder wie? Nein, reizen und locken zur Liebe und zu guten Werken. So reizen. Nicht zum Zorn und zum Ärgernis, sondern zur Liebe und zu guten Werken. Die Erlösten des Hohepriesters bilden ein Volk, einen Leib, eine Gemeinde. Keine fehlerlose Gemeinde. Keine. Aber die Liebe kann tragen und die Liebe kann opfern und die Liebe kann vergeben. Aber ich bleib ganz für mich. Bleib ganz für mich. Und das klingt so fromm und ist so gottlos. Da brauche ich nichts tragen, wenn ich für mich bleibe. Die Liebe kann opfern. Wenn ich für mich bleibe, brauche ich nichts opfern. Die Liebe kann vergeben. Wenn ich für mich bleibe, muss ich niemand vergeben. Bleib ganz für mich. Bringst du keine Menschenseele mit vor den Thron Gottes? Keine? Weil du ganz für die bleibst. Die Liebe zum Mitmenschen ist ein Prüfstein der wahren Liebe des Hohepriesters. Die größte Liebe ist Retterliebe. Ein drittes noch, lasset uns ja nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen. Der hohe Priester möchte, dass seine Erlösten Gemeinschaft haben. Also ich habe Gemeinschaft nötig und die Gemeinschaft hat mich nötig. Wir brauchen die erbarmende Liebe Jesu, die müssen wir weitertragen. Untereinander brauchen wir zurechthelfende Liebe. So zeigt uns der Hebräerbrief Jesu als den ewigen Hohepriester. Großer Mittler sei gepriesen, der du in dem Heiligtum so viel Treue hast erwiesen. Dir sei Ehre, Preis und Ruhm. Lass uns dein Verdienst vertreten, wenn wir zu dem Vater treten. Sprich für uns in letzter Not, wenn der Mund verschließt, der Tod. Wir wollen beten. Herr, wir können in dieser Stunde nur anbeten, nur dir danken, dass du uns vertrittst vor dem Vater mit unaussprechlichem Seufzen. Dich preisen wir und loben deinen Namen, Herr Jesus Christus, unser ewiger Hohepriester. Wir wollen dir gehören, unser ganzes Leben. Segne du uns auch noch die letzten Tage unserer Bibelfreizeit. Herr, und gib uns heilige Entschlüsse, dass wenn wir zurückkehren in das Unsere, dass wir ausstrahlen können, was du uns gegeben hast. Amen.